ARD Sounds. Wusstest du, bevor du geheiratet hast, was die Ehe eigentlich wirklich bedeutet, finanziell im Fall der Scheidung?
Nein. Ich habe mich damit aber ehrlich gesagt auch noch nie befasst, weil ich einfach immer zutiefst idealistisch und romantisch und naiv vielleicht daran geglaubt habe, dass es mit dieser Frau für immer sein möge.
Ja, hoffentlich.
Wäre es besser oder ist es besser, wenn man sich einfach kundig macht?
Absolut. Ich sage immer, wer am Tag seiner Hochzeit nicht an Scheidung denkt, der wird es später bereuen. Ist natürlich extrem, aber wir können ja einen Tag vorher da...
Das ist schon krass.
Ja, aber ist die Wahrheit.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Thorsten Otto.
Saskia Schlemmer, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Wir haben schon Spaß gehabt, bevor es überhaupt losging.
Haben wir, definitiv, ja.
Ich bin kein heidischer Mensch, aber ich habe mir schon gedacht, wow, du hast einen Mann, das gibt's ja gar nicht.
Ja, das behalte ich auch ganz oft für mich. Das stimmt wirklich, ja.
Darf ich sagen oder nicht?
Darfst du sagen, ja.
Okay, der macht dir jeden Morgen einen Kaffee um 6.
Ja, definitiv. Jeden Morgen. Und was ich dir auch gerade gesagt habe, er macht mir sogar das Frühstück. Also ich bereite das Granola vor, ich mache das selbst, aber er macht das dann morgens in die Schüssel und macht dann Obst drauf, ja.
Ich glaube dir das jetzt einfach mal.
Es ist wirklich so.
Du kannst ja jetzt nicht überprüfen, dein Mann ist ja nicht da. Weißt du, dass du viel, viel mehr oder andersrum formuliert, du siehst überhaupt nicht aus wie eine Scheidungsanwältin.
Das höre ich ganz oft.
Du hast gar nichts Strenges.
Findest du?
Du siehst eher aus wie, Achtung, wie eine Hochzeitsplanerin.
Und was soll ich dir was sagen? In meinem Abi-Jahrbuch, wir hatten damals das Thema Schlag die 13, da steht wirklich drin, was willst du später werden? Hochzeitsplanerin.
Deswegen komme ich doch drauf. Haha, Gag. Nein, aber um es ernsthaft zu formulieren, du hast was wahnsinnig Optimistisches, was Fröhliches, eine sehr positive Ausstrahlung.
Dankeschön, freue ich mich, das zu hören, danke.
Die du dir offenbar bewahrt hast über all die Jahre als Scheidungsanwältin.
Ja, oder die man ja auch behalten muss, oder?
Ist es schwer manchmal?
Nee, schwer nicht, weil ich auch viel Positives aus meinem Beruf tatsächlich rausziehe, weil es ist ja auch oft ein Neuanfang, alle sagen immer, es wäre so negativ, aber es ist es gar nicht nur und ich lerne jeden Tag tolle Menschen kennen, habe Kontakt zu tollen Personen und deswegen, ich bin ein positiver Mensch und es bleibt auch so.
Schön.
Hoffentlich.
Ja, das soll so bleiben. Wie sind denn die Reaktionen, wenn Menschen nicht wissen, was du beruflich machst, dich kennenlernen und du sagst dann, ich bin Scheidungsanwältin?
Ganz unterschiedlich. Also kommt auf den Kontext immer an.
Mhm. Unter Nicht-Juristen.
Jeder erzählt mir seine persönliche Geschichte zu diesem Thema. Ja. Egal, ob das jetzt ein Freund ist, der betroffen ist, ob man selbst betroffen ist. Ich kann wirklich sagen, dass ich es sehr schwer habe, dieses Thema privat zu meiden. Egal, wo ich bin, ist das Thema.
Ist es ein bisschen so wie bei Ärzten? Wenn die auf einer Party sind, dann zeigt der Frau Doktor auch hier daher. Schauen Sie mal, können Sie mal gucken hier.
Ja, so ist es schon. Bei dir auch. Ja, und es ist natürlich großes Interesse da. Klar, das ist ja auch immer das Schicksal anderer. Das bewegt ja Menschen. Aber die meisten haben auch wirklich ihre eigene Geschichte dazu zu erzählen. Und ich glaube deswegen, man hat immer sofort ein Thema, aber man möchte auch sich natürlich mitteilen, ja.
Was ist denn die meistgestellte Frage am Anfang?
Da erlebst du bestimmt aber auch viele verrückte Dinge, oder? Ja. Das ist so der Einstieg meistens. Und dann, ja, ich habe auch jemanden, da war das so und so. Oder ich bin selbst Scheidungskind. Und dann ist es tatsächlich so, dass mir oft die Geschichte von dem anderen erzählt wird.
Gibt es so eine verrückte Geschichte, die dir sofort in den Kopf kommt, die du in letzter Zeit erlebt hast, wo du dir gedacht hast, ich habe jetzt schon viel erlebt, aber das noch nicht?
Ja, tatsächlich denke ich da gerade an eine Geschichte, weil ich habe auch ganz oft die Situation, dass mir die Menschen erzählen, meine Geschichte ist die schlimmste, kann ich auch absolut nachvollziehen. Und ja, du ordnest das natürlich auch ein, aber wenn es da mal wirklich eine Geschichte gibt, wo du sagst, okay, wow, das ist wirklich krass, was da systematisch passiert ist. Über Jahre beispielsweise wurde da wirklich eine Scheidung geplant im Hintergrund. Also man hat ein richtiges Doppelleben geführt. Da bin ich dann auch immer wieder schockiert, ne? Also wenn ich dann solche Extreme höre.
Über Jahre wurde das geplant im Hintergrund von der Frau, vom Mann?
Nein, nicht von der Frau, sondern vom Mann wurde das geplant, ja. Und dann hinterher wachst du quasi in deinem Albtraum auf oder realisierst, dass du in einem Parallelleben gelebt hast. Und das finde ich dann auch sehr ergreifend.
Will man sich nicht vorstellen, weil das ist ja wie in so einem Psychothriller dann.
Ja, genau.
Aber sowas gibt es auch in der Realität.
musste ich jetzt dann auch nochmal feststellen. Also das ist jetzt nicht etwas, was ich jeden Tag auf dem Tisch habe, sondern das hat mich dann auch bewegt oder uns auch komplett in der Kanzlei. Und es gibt viele schlimme Einzelschicksale, ja, auch wenn ich jetzt beispielsweise Paare habe, wo eine schlimme Krankheit gekommen ist oder wo ein Kind krank ist, was ja einfach auch bewegt oder nochmal einen ganz anders, ja, ergriffen macht auch. Aber so diese ganz krassen Fälle, wie was ich gerade gesagt habe, dass es wirklich über Jahre geplant war und dann hinterher wachst du auf, das habe ich nicht jeden Tag, ja.
Reagieren denn Männer oder Frauen unterschiedlich, wenn sie hören, du bist Scheidungsanwältin?
Ja, bei Männern habe ich ganz oft die Reaktion, wenn ich dann auch einen Händedruck reiche, oh Gott, das hätte ich gar nicht erwartet, so ein harter Händedruck bei so einer zierlichen Frau und dann noch Scheidungsanwältin, da muss man Angst haben, ich brauche mal die Visitenkarte, das ist dann meistens so der coole Spruch. Und Frauen sagen oft auch, ja, die Nummer muss ich mir merken, wenn ich da mal jemanden brauche, dann habe ich schon die richtige Adresse.
Also die Frauen reagieren eher mit Humor als die Männer.
Ja, das kann ich jetzt nicht so pauschal sagen. Das wäre jetzt unterschiedlich. Aber klar, der Witz so nach dem Motto, dann habe ich dann schon mal eine Scheidungsanwältin, der kommt dann auch mal von Männern, nicht nur von Frauen.
Ganz ehrliche Frage, weil ich tatsächlich die Statistik auch nicht kenne. Sind es mehr Frauen, die sitzen gelassen werden oder doch mehr Männer?
Ich glaube, da fragst du jetzt natürlich nicht diejenige, die vielleicht so repräsentativ ist. Aber bei mir ist es so, dass ich gar nicht sagen kann, dass es immer die Frauen sind, die die Männer verlassen oder andersrum, sondern ich habe beides. Ja, ich merke, dass Frauen, wenn sie sich trennen, in ihren Entscheidungen so klar sind, dass es dann kein Zurück mehr gibt. Und ja, Männer leben dann damit, haben es meistens ja auch nicht erwartet. Es kommt völlig unvorhergesehen. Bei mir sind es Frauen, die die Entscheidung dann letzten Endes treffen, würde ich sagen, überwiegen, ja.
Aber deine Klienten sind ausschließlich Frauen?
Tatsächlich nicht. Nein, und obwohl meine Aufklärung sich ganz klar an Frauen richte, sage ich immer wieder, ich vertrete alle Menschen, die mir sympathisch sind.
Sogar, ja? Männer.
Sogar Männer, man glaubt es kaum. Ja, das wird mir oft vorgeworfen, aber das ist überhaupt gar nicht so. Natürlich finden viel mehr Frauen zu mir, ja, aber ich habe auch Männer.
Jetzt ist ja Scheidungsanwalt, Anwältin so ein Beruf. Ich will nicht sagen, so wie Pathologe. Also es muss gemacht werden, aber wer tut sich denn sowas freiwillig an? Jetzt sterben bei dir keine Menschen, außer die Ehen, die manchmal da zu Grabe getragen werden. Kannst du in einem Satz sagen, warum du das gerne tust?
Die Streitwerte sind hoch.
Das ist eine sehr pragmatische, ehrliche Antwort.
Nein.
Und was ist es noch, was dich fasziniert daran?
Nein, das war ein Spaß. Es ist tatsächlich für mich der Bereich in der Juristerei, der am meisten mit Menschen zu tun hat. Ja, also du kannst ja wirklich in keinem anderen Bereich so eng mit Menschen zusammenarbeiten. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Also für mich war immer klar, ich kann nicht in irgendeiner Großkanzlei sitzen und nur an meinem Bildschirm bleiben, sondern ich brauche den Kontakt, ich brauche das echte Leben. Und das, was da passiert, was meinen Mandanten passiert, ist das echte Leben. Und da zu helfen, auch eine Stütze zu sein, das erfüllt mich einfach.
Du hättest ja auch Familienrichterin werden können.
Ja, wobei man sagen muss, ich bin tatsächlich kein Typ fürs Beamtentum. Das weiß ich heute ganz klar. Und ich glaube auch so aus meiner heutigen Perspektive, das ist eigentlich genau meins. Du musst auch ja als Richter am Ende neutral sein, eine Entscheidung treffen. Und ich würde sagen, ich bin schon auch parteiisch. Ja, also natürlich bin ich Organ der Rechtspflege, gar keine Frage. Aber ich kämpfe auch für meine Mandanten. Ja, und meine Mandanten haben Recht. Natürlich nicht immer, es ist jetzt überspitzt formuliert, aber ich vertrete dann gerne die eine Rechtsposition.
Und in der überwiegenden Mehrheit kämpfst du ja für Frauen.
Ja.
Nimm dir endlich, was dir zusteht, heißt dein neues Buch. Das ist ein Aufruf zur Selbstermächtigung an alle Frauen. Ist das deine Erfahrung, dass es immer noch so ist, dass viele Frauen, auch hochqualifizierte, sehr intelligente Frauen, dass die sich nicht trauen, ihre Rechte einzufordern?
Definitiv.
Warum?
Ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Ich frage mich das auch und ich merke auch manchmal in meinem Alltag, dass auch ich mich immer wieder daran erinnern muss. Ich glaube, weil wir es einfach gesellschaftlich gewohnt sind, dass wir schön bescheiden sein sollen, in der zweiten Reihe, uns nicht gierig geben sollen.
Ist das immer noch eine Erziehungsfrage?
Ja, definitiv. Absolut.
Im Jahr 2026?
Ja. Also das sage ich ja auch immer wieder, das schreibe ich auch in dem Buch. Es ist egal, was ich für Frauen vor mir habe. Die, die wirtschaftlich unterlegen sind, trauen sich nicht, für ihre Rechte einzustehen, für sich etwas zu fordern und gleichzeitig aber auch die, die wirtschaftlich überlegen sind, die eigentlich jeden Grund hätten zu sagen, ich gebe jetzt mal hier den Ton an, auch die tun sich unfassbar schwer und das ist tatsächlich etwas, ja, egal auf welcher Seite ich stehe, ich muss immer motivieren.
Und wenn sie sich dann trauen, dann entschuldigen sie sich meistens noch dafür. Ja, so lautet ja auch der Untertitel deines Buchs. Hör auf, dich dafür zu entschuldigen.
Ja, genau. Und sie erklären sich. Ne? Entschuldigen, erklären, warum das jetzt gerade nötig ist, warum das auch berechtigt ist. Also es kommt immer quasi noch der Nachsatz. Das legt man irgendwie nicht ab.
Und Männer tun das nicht?
Sich dafür zu entschuldigen? Nee, ja. Ich glaube, Männer sind ganz klar viel positionierter. Sie können viel besser für sich einstehen. Natürlich, wie gesagt, niemals gilt alles für alle, ja?
Klar.
So, aber dennoch sind Männer einfach viel selbstbewusster in ihrem Auftreten. Und die sind ganz klar, die haben eine Strategie und die ziehen das dann auch so durch. Die überlegen nicht zehnmal vor und zurück, was könnte das für Auswirkungen haben, etc. pp., sondern die sind straighter.
Und wenn du eine Frau beraten hast, wenn es um Trennungen geht, um eine Scheidung geht, ist die danach dann in der Regel selbstbewusster? Traut die sich dann mehr zu?
Du kannst jetzt nicht sagen, dass du innerhalb von einer Beratung jemanden komplett einmal drehen kannst. Das funktioniert nicht, weil das sind ja auch alles Prozesse, es sind Glaubenssätze tief drin. Da hängt ja auch viel dran am Ende. So, und dass jede Entscheidung wohl überlegt sein muss. Aber ich arbeite schon daran, dass die Mandanten natürlich irgendwann dahin kommen. Weil was ich ganz oft beobachte, ist, dass man raus aus dem Konflikt will, ja, dass du den Konflikt gar nicht führen willst, aber du vertagst ihn einfach nur. Es ist nur eine Verlagerung des Problems in die Zukunft. Und das mache ich schon relativ deutlich und sage, okay, wir können das jetzt einfach ausblenden, aber irgendwann kommt es auf den Tisch. Also warum nicht jetzt einfach mal das Thema ansprechen?
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Ja, manchmal schon.
Ja. Was hat dein Mann gesagt, als er das Buch gelesen hat?
Ich musste ihn nötigen, es zu lesen, tatsächlich. Er hat mein erstes Buch nicht gelesen. Oh Gott, jetzt rede ich gerade echt viel privat, weil ich ja sonst nicht mache. Aber bei dem Buch habe ich ja, das musst du lesen. Weil dieses Buch, das kannst du auch in einem weglesen, es ist auch nicht so juristisch wie das erste Buch und es hat mich sehr erstaunt, was er danach gesagt hat. Er hat gesagt, ja, es ist auch nicht so, dass wir keine unterschiedlichen Meinungsdiskussionen.
Ja, wie in jeder Ehe oder in jeder Beziehung.
Ne? Und es wird ja wahrscheinlich oft vermutet, ich habe jemanden zu Hause sitzen, der immer sagt, ja und Arm. Natürlich nicht, auch wir diskutieren.
Er macht
und
halt nur jeden Morgen um 6 einen Kaffee.
Den Kaffee, und den macht er sehr gut. Ich kann ihn aber auch alleine machen, das möchte ich bitte noch hier erwähnen. Und das ist sozusagen ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, du musst das jetzt bitte einfach mal lesen für mich. Und ich möchte auch dein ehrliches Feedback haben. Und er hat gesagt, ja, auch wenn ich mir es dann wahrscheinlich ins eigene Bein schieße, aber das nächste Buch solltest du vielleicht für Männer schreiben. Weil wenn du das alles so erzählst, dann kann man sich auch schon ein Stück da hineinversetzen.
Es sind zum Teil krasse Geschichten, die du da beschreibst. Und meistens sind es nun mal wir Männer, die sich da nicht nur daneben benehmen, sondern die einfach unglaubliche Egomanen sind. Ist das nicht etwas, was zutiefst frustrierend ist für dich als Frau, dass wir Männer so drauf sind?
Nein,
im Jahr 2026?
Nee, frustrierend nicht. Also so weit würde ich nicht gehen. Es ärgert mich manchmal. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, gut, es muss ja auch irgendwo mal ein Punkt sein, wo wir anfangen, Veränderungen zu bewirken. Ja, und das ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange im Umbruch, muss man ja auch einfach mal sagen. Ne? Gesellschaftlich wurde ja ganz lange bestimmte Sachen akzeptiert. Und ich hatte heute Morgen tatsächlich ein interessantes Gespräch, wo wir auch darüber geredet haben und wo jemand gesagt hat, naja, wir wissen es auch wirklich gar nicht. Wenn man uns das mal so sagen würde, dann reflektieren wir das nochmal ganz anders. Und ich glaube, das ist ja auch so der erste Punkt, wo wir sagen, da kommt dann Veränderung. Und ich weiß ja auch, dass es andere Männer gibt. Ja, ich weiß es ja. Und deswegen bin ich da optimistisch.
Was bleibt uns übrig? Du stellst wirklich sehr unbequeme Fragen auch in dem Buch. Was ist eine faire Partnerschaft zum Beispiel? Mhm. Warum ist Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine Lüge? Ist das tatsächlich so?
Ja, ich würde ganz klar sagen.
Das ist nicht vereinbar bei uns?
Nein. Auch im Jahr 2026 ist es nicht vereinbar. Ich sage mal, der Traum von Vereinbarkeit, den können die einen besser leben als die anderen. Auch ich zähle mich dazu als Selbstständige, als Mutter, die einen Partner hat, der ebenfalls selbstständig ist. Wir können uns da wahrscheinlich deutlich besser organisieren als jemand, der wirklich von 9 bis 18 Uhr im Büro zu sein hat. Aber diese Einschnitte, diese Veränderungen, die mit Kindern einhergehen, nicht nur Freiheitseinschränkungen, sondern auch natürlich berufliche Einschränkungen in einer gewissen Art und Weise, die sind enorm. Und ich glaube einfach, dass uns gesellschaftlich auch da ein Stück weit etwas ja, verkauft wird, was es eben nicht gibt. Also dieses Traumbild davon, du kannst alles haben, das ist eine Lüge.
Ist das nicht besser geworden über die letzten Jahrzehnte?
Ja, wahrscheinlich.
Im Vergleich zu den 70er, 80er?
Bestimmt ist das besser geworden, aber es heißt ja nicht, dass es das heute gibt.
Ja. Wann ist es besser zu gehen, statt weiter zu hoffen? Ist eine Frage, die du wahrscheinlich ganz oft beantworten musst, als Anwältin, als Scheidungsanwältin? Wann niemals, ist es denn besser?
Ja, niemals, wenn jemand anders sagt, dass es gut ist, jetzt zu gehen, sondern das muss aus dir herauskommen. Aus dir heraus muss kommen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen zu gehen. Und wenn da jemand anders einwirkt, ist es immer der falsche Zeitpunkt.
Also es muss immer deine autonome Entscheidung
immer.
Sein.
Immer.
Warum ist Liebe nicht das Entscheidende bei einer Ehe? Das ist auch so eine These, die ja ganz viele vielleicht auch verstören wird jetzt an dieser Stelle. Also auch ich habe immer gedacht, alles andere kriegst du hin, wenn du dich wirklich liebst. Ist es nicht so?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass da die Ehe viel zu sehr romantisiert wird, sondern die Ehe ist in erster Linie eine wirtschaftliche Entscheidung. Ich glaube, so sollte man sie auch verstehen. Das heißt nicht, dass Liebe da nicht existieren soll, gar keine Frage. Aber zu glauben, dass du mit Liebe alle Probleme überwinden kannst, das ist absolut fatal.
Was ist die Konsequenz daraus, dass jedes Paar einen Ehevertrag machen sollte?
Ja, ich sage ja auch ganz oft, hier wäre kein Ehevertrag die bessere Variante gewesen. Ja, auch diese Fälle gibt es. Ne? Du hast nicht den Ehevertrag von der Stange, den du einmal auf alle Paare anwenden kannst und dann ist es irgendwie die perfekte Lösung für jeden. Das ist nicht so.
Aber jeder sollte sich beraten lassen.
Jeder sollte sich zumindest darüber im Klaren sein, was die Ehe rechtlich bedeutet, welche wirtschaftlichen und rechtlichen Konsequenzen sie hat, ja.
Und das wissen die meisten nicht?
Absolut. Ich würde sagen, das weiß die Mehrheit nicht.
Okay.
Wusstest du, bevor du geheiratet hast, was die Ehe eigentlich wirklich bedeutet, finanziell im Fall der Scheidung?
Nein, ich habe mich damit aber ehrlich gesagt auch noch nie befasst, weil ich einfach immer zutiefst idealistisch und romantisch und naiv vielleicht daran geglaubt habe, dass es mit dieser Frau für immer sein möge.
Ja, hoffentlich.
Ja.
Und ich glaube,
aber trotzdem wäre es besser oder ist es besser, wenn man sich einfach kundig macht?
Absolut. Ich sage immer, wer am Tag seiner Hochzeit nicht an Scheidung denkt, der wird es später bereuen. Ist natürlich extrem, aber wir
das
können ja einen
krass.
Tag vorher da.
Das ist schon krass.
Ja, aber ist die Wahrheit.
Frau Scheidungsanwältin, das finde ich ist krass, dass du das so sagst. Bist du denn tief drin privat ein romantischer Mensch?
Nee.
Das,
nein.
Ja, das hätte man jetzt. Man hätte jetzt dein Gesicht sehen müssen.
Mist. Nein,
du trinkst einen Schluck Wasser.
Ich bin sowieso ein sehr rationaler Mensch bei allem und brauche zum Beispiel auch immer Sicherheit. Ja, aber zu glauben, dass die Ehe dir die absolute Sicherheit gibt, das glaube ich einfach nicht.
Es gibt keine absolute Sicherheit im Leben.
Niemals, definitiv. Aber bei der Ehe ist es fatal, wenn du daran glaubst. Und ich denke natürlich, dass es Sachen gibt, die romantisch sind, gar keine Frage. Ja, ich habe auch bestimmt romantische Ansichten, aber ich glaube nicht, dass die Ehe romantisch ist.
Warum hast du geheiratet?
Erster Gedanke sofort wegen dem schönen Kleid. Nein, Spaß. Also es ist ein Commitment, definitiv. Es ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Ja, es ist eine Art von Absicherung, gar keine Frage. Allein ja auch aus erbschaftssteuerlicher Sicht muss man einfach sagen, bist du als Ehefrau, als Ehemann deutlich privilegierter. Das sind Fakten. Und dieses Familienzusammengehörigkeitsgefühl, das ist ja auch etwas, was auch ich schön finde, aber ich könnte das niemals isoliert davon betrachten oder das ist quasi nicht für mich, dass ich sage, ja, die Garantie gibt es sowieso nicht, aber es heißt auch nicht für mich, dass es die Garantie ist. Du weißt niemals, was passiert, also das weiß ich, es kann jede treffen.
Du hast vorhin gesagt, die wenigsten kennen sich wirklich aus, wissen, was ihnen zusteht im Fall der Fälle. Wie ist es denn, wenn ich keinen Ehevertrag habe? Was steht mir zu?
Dafür musst du jetzt einmal so deine genauen wirtschaftlichen Verhältnisse haben, um dir das zu sagen. Nein.
Also das ist immer individuell, das ist mir schon klar. Aber gibt es eine Grundregel?
Ja, also du hast gesetzliche Ausgleichsmechanismen. Du lebst ja in der sogenannten Zugewinngemeinschaft. Ja. Dann gibt es unterhaltsrechtliche Ansprüche und den sogenannten Versorgungsausgleich. Das sind so die Säulen, die grundsätzlich immer zu regeln sind. Dann der Unterhalt teilt sich in Trennungsunterhalt und nachehelichen Unterhalt auf. Und wenn du wirtschaftlich unterlegen bist, dann hast du einen sogenannten Trennungsunterhaltsanspruch. Das ist so auch der wichtigste Anspruch.
Und das ist spannend, weil da kommt es drauf an, wie der Lebensstandard vorher war. Mhm. Und wenn ich jetzt ein klassisches Champagnerleben geführt habe, dann steht mir das auch nach der Scheidung zu, richtig?
Ja, so steht es in meinem Buch. Also zumindest temporär, wenn du nach Bedarf den Unterhalt geltend machst. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen, Quotenmethode oder Bedarfsrechnung. Aber überspitzt kannst du es so formulieren, wenn du vor das Champagnerleben gelebt hast. Dann hast du zumindest teilweise noch einen Anspruch darauf, das erstmal weiterzuleben. Nicht für immer, ganz wichtig.
Das ist ja etwas, wo vielleicht der eine oder die andere sich jetzt sagt, naja, ist das fair, ist das gerecht, ist es das?
Ja gut, Fairness und Gerechtigkeit sind subjektiv. Ja, also wenn wir beide etwas gerecht finden, dann wäre es schön, wenn wir da wenn wir jetzt zusammen wären, wenn wir die gleiche Definition von Gerechtigkeit und Fairness hätten. die Wahrscheinlichkeit, dass hier in Deutschland 80 Millionen Menschen die gleiche Definition von Fairness haben, die ist sehr, sehr gering. Aber es ist ganz wichtig, dass dein Partner und du die gleiche Definition haben. Das wäre die Grundvoraussetzung. Ich sehe natürlich in der Scheidung, dass ganz oft die Menschen eben nicht die gleiche Definition davon haben. Und dann ist auch das Empfinden, dass der andere gesetzliche Ansprüche geltend macht, plötzlich ungerecht.
Diese Sätze, die hat den aber ganz schön ausgezogen. Was denkst du, wenn du sowas hörst?
Ja, damit habe ich ja ein Problem. Damit habe ich ein Problem, das nehme ich ja auch dezidiert auseinander in dem Buch. Wenn du dir jetzt auch mal unsere normale Welt anguckst, ja. Es ist ja jetzt nicht so einfach, aus wirtschaftlich unterlegenen Positionen besonders viel zu machen, ja. Sondern du musst erstmal dafür kämpfen.
Und meistens ist das die Frau. Immer noch, die wirtschaftlich
immer noch,
unterlegen
absolut,
ist.
Absolut, absolut. Ne? Also es gibt auch andere Fälle, andersrum, gar keine Frage. Aber es ist auch hier immer noch so, dass Frauen zurückstecken, dass Frauen für die Familie eben Karriere aufgeben und dann möglicherweise auch in dieser Position sind. Der Idealfall ist es natürlich, dass du nicht irgendwelche Ansprüche geltend machen musst und dass dann auch, dass der andere auch keine Ansprüche geltend macht. Ne? Das sage ich ja auch ganz klar. Es kann ja auch in die andere Richtung gehen. Ne? Was dann vielleicht aber auch ungerecht wäre, weil du dann auch zusätzlich, obwohl du arbeiten gegangen bist, noch die Care-Arbeit übernommen hast, ne? Auch da würde dann das Gesetz nicht passen. Deswegen, es kommt immer drauf an. Ja, da ist es dann so, dass man schauen muss, wer dann eben was geltend macht.
Sind die Menschen dir dankbar, wenn du sie vertreten hast? Also kriegst du Dankeschreiben, wirst du eingeladen zu Champagner von den Frauen? Und das
super,
sind ja in den meisten Fällen.
Genau.
Frau Schlemmer, ich bin Ihnen so dankbar, ein ganzes Leben lang.
Doch schon. Also das bekomme ich schon mit und das ist auch toll. Ich bekomme Blumen geschenkt, ich bekomme so Geschenke, Briefe nicht. Ich habe schon mal ein Bild bekommen, was mir auch gemalt wurde. Dann so einen Bilderrahmen habe ich auch schon mal bekommen, der selbst gestaltet wurde. Also Anerkennung schon, danke. Und wenn mir dann die Mandanten sagen, ja, ohne sie hätte ich das so nicht geschafft, das ist eigentlich so das, wo ich sage, ja, da freue ich mich drüber. Ne? Also wenn man erkennt, dass man eine Stütze ist.
So, was nehmen wir jetzt mal mit? Also jede liest auf jeden Fall das Buch. Das ist ja auch durchaus was für Männer. Das dürfen wir Männer ja auch lesen, oder?
Absolut.
Nimm dir endlich, was dir zusteht.
Ihr dürft es auch lesen, ja. Um Gottes Willen. Wo wären wir, wenn ich das verbieten würde?
Wenn wir es gelesen haben, was sind die drei Essentials, die wir mitnehmen da draus?
Dass du radikal ehrlich zu dir selbst bist. Was will ich im Leben? Welche Ziele habe ich? Und dass ich mir auch immer treu bleibe. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Dass ich mir dann natürlich den passenden Partner an meiner Seite wähle und das bitte im Idealfall eben wirklich auch hier bewusst diese Entscheidung treffe und nicht dann irgendwann denke, ach ja gut, hat irgendwie gut gepasst und alle um uns herum haben auch geheiratet. Jetzt machen wir das auch mal und kriegen am besten noch ein Kind. Und man stellt dann hinterher fest, war doch nicht der richtige Partner. Und ich glaube auch ganz wichtig ist eben nach wie vor diese Entscheidung, Kinder ja oder nein. Und was hat das hinterher für mich für wirtschaftliche Konsequenzen?
Und nochmal ganz grob verallgemeinert, dass man sich darüber klar wird, dass Ehe und Romantik zusammengehen können, aber nicht müssen. Sondern dass das vor allem ein juristisches Instrument ist.
Absolut, ja.
Liebe Saskia, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich schreibe für jeden Gast einen Lebenslauf. Habe ich natürlich auch für dich getan. Lies ihn bitte so vor, dann sagst du mir danach, ob du den unterschreiben kannst oder zerreißen musst. Bitteschön.
Okay. Ich heiße Saskia Schlemmer und ich begleite Menschen, die einen Ausweg suchen. Als Scheidungsanwältin erfüllt es mich, wenn ich Frauen ermutigen kann, für ihre Rechte einzustehen. Mein Mantra, nehmt euch, was euch zusteht und hört auf, euch dafür zu entschuldigen. Ich gebe zu, auch ich habe gebraucht, bis ich mich getraut habe, laut und frei zu leben. Manchmal bewundere ich mich, dass ich trotz meines Berufs Ja zur Ehe gesagt habe. Geprägt haben mich meine mutige Mutter, mein starker Sinn für Gerechtigkeit und meine eigene kleine Familie. Für die Zukunft wünsche ich mir vor allem mehr Zeit für meine Kids und ich möchte lernen, auch mal abzuschalten. Sehr schön. Ja, würde ich so unterschreiben. Ja?
Sehr gut.
Ja?
Sehr gut.
Machst du öfter, ne?
Ja, ich mache das beruflich.
Ja.
Zwei Kids habt ihr?
Ja.
Die sind noch klein, ne? Mhm. So Vorschulalter, Schulalter, genau. Grundschulalter. Ja. Stimmt es, dass die auf die Frage, was kann die Mami am besten gesagt haben, arbeiten?
Ja. Ja.
Wie fandest du das?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das nicht berührt hat. Also doch, du bist Mama durch und durch und auch wenn ich meinen Job liebe und alles, weiß ich aber natürlich auch, wenn ich jetzt beruflich nicht so Gas geben würde, hätte ich natürlich auch mehr Zeit für meine Familie. Ne? Das ist so. Und ganz viele sagen immer, Qualität statt Quantität. Und das unterschreibe ich auch. Aber wenn man ja selbstständig ist, immer hustelt, ganz viele Projekte hat, dann ist es ja auch oft so, dass du mental nie wirklich abschalten kannst. Und da merke ich natürlich, wenn du sowieso am Limit gehst, dass du dann vielleicht auch nicht so entspannt bist, wie du gerne sein wollen würdest.
Dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden.
Ja, genau. So wie
viele Stunden
Tag, genau.
Arbeitest du im Schnitt?
Boah. das kann ich ganz schwer sagen, aber auf jeden Fall so 80, 100 Stunden die Woche.
Wow.
Ja.
Also, aber wann bleibt denn da noch Zeit für die Familie?
Ja, deswegen sage ich ja, ne? Deswegen ist ja mein Wunsch tatsächlich, dass ich mehr Zeit für die Familie habe. Das sind dann, ja, Abendessen, das sind Frühstück, gemeinsame Frühstücke, das ist am Wochenende mal auf dem Fußballplatz. Aber es ist halt schon, also ich probiere die Wochenenden so gut es geht mit der Familie zu verbringen. Aber zum Beispiel auch, als ich das Buch geschrieben habe, war das dann auch so, dass meine Familie unterwegs war und ja, ich eben nicht dabei war, ne?
Hast du nicht Angst, dass wenn die mal größer sind oder groß sind, dass die sagen oder immer noch sagen, was kann die Mami am besten arbeiten und dass du das Gefühl hast, du hast da wirklich was verpasst?
Also ich glaube schon, dass man rückblickend da vielleicht auch nochmal mit sich ins Gericht gehen würde. Ja? Und das ist ja, glaube ich, auch so die große Herausforderung von uns Frauen, dass du auf der einen Seite deinen eigenen Weg gehen willst, dass du ja auch irgendwie nicht mehr auf Pause drücken kannst. Ne? Wenn du einmal das Gaspedal gedrückt hast, klar kannst du das machen, aber die Frage ist ja immer, will ich das? Und ich sage ja auch auf der anderen Seite, ne, sei unabhängig, mach Dinge und du kannst immer alles optimieren, aber du bist ja niemals... Oder wir kommen ja auch so gesehen niemals an. Ja?
Das gilt doch für uns Männer im Jahr 2026 genauso.
Ja?
Ich glaube, so wie oft ich mir denke, hast du diesen Auftrag jetzt, diese Moderation noch annehmen müssen oder wärst du besser zu Hause geblieben?
Genau. Absolut, das denkt man definitiv. Wobei ich glaube, dass du als Mutter noch mal mehr ein schlechtes Gewissen hast, weil es natürlich gesellschaftlich dir auch immer wieder gespiegelt wird. Auch wenn ich zum Kindergarten fahre, da ist es auch so, ach, das ist die Mutter von XY,
die hat
man, sieht man
Zeit.
Nicht so. Ja, so. Und das sind natürlich Sachen, die bewegen dich.
Und da hast du ein schlechtes Gewissen dann?
Ja, also, dass es mich nicht berührt, da würde ich jetzt lügen. Klar, berührt das einen.
Wenn die mal groß sind, sind zwei Jungs, ne?
Ja.
Und sagen, du Mama, schau mal, das ist die, die werde ich jetzt heiraten.
Ich glaube, ich mache den Ehevertrag. Mama hat da schon was vorbereitet. Nein, ich hoffe einfach, dass meine Kinder das Leben leben, was sie leben wollen und hoffentlich den Partner finden, mit dem die wirklich glücklich sind. Ja, und wenn sie heiraten wollen, dann sollen die heiraten.
Aber du wirst sie beraten, juristisch.
Ja, ich hoffe, sie werden ja bis dahin viel mitbekommen haben. Ne? Wahrscheinlich werden ihre ganzen Freundinnen meine Bücher gelesen haben.
Ja, aber es ist eine schöne Vorstellung, dass bis dahin alle jungen Frauen tatsächlich Bescheid wissen.
Ja, definitiv.
Und sich was trauen oder mehr trauen, als sich viele
trauen,
heute trauen.
Ja, dass sie sich das trauen.
Ich würde gerne ein bisschen biografisch vorgehen. Du bist geboren, darf ich sagen, wann?
Ja.
12.12.89 in Bad Homburg, ne? In Düsseldorf aufgewachsen, der Papa Wirtschaftswissenschaftler, die Mutter Zahnärztin. Und du hast im Vorgespräch gesagt, die hat dich sehr geprägt.
Mhm.
Wie?
Meine Mama ist eine ganz, 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 ganz tolle Person. Also ja doch, ich würde sagen, mit einer der tollsten Personen neben meinem Mann, die ich kenne. Die hat selber studiert mit Kindern, die hat immer trotzdem auch geguckt, ne, dass sie uns motiviert und die hat mir immer Selbstvertrauen vermittelt. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz Besonderes ist, ja, weil ich bekomme ja auch ganz oft Menschen mit, die kein Selbstvertrauen haben. Und da bin
und
ich
das sind immer noch häufiger Frauen als Männer.
Ja.
Zumindest sind Männer besser da drin,
das
vorzutäuschen.
Genau, oder sich besser zu verkaufen, dass du es nicht sofort merkst. Ja, genau. Und da muss ich sagen, bin ich ihr heute noch viel, viel dankbarer, als ich es früher wahrscheinlich realisiert habe.
Warst du denn als Mädchen, versuch mir das gerade so vorzustellen, in der Pubertät oder so mit 17, 18, warst du da schon selbstbewusst?
Ja, ich war schon immer mit einem guten Selbstbewusstsein ausgestattet. Ich gehöre, glaube ich, auch zu den Menschen, die das auch mal überspielen können, wenn das nicht so ist. Es gibt ja nicht jeden Tag, wo ich aufstehe und sage, wow, super, alles so genial, sondern ne, jeder hat mal Downs und denkt, oh Gott,
schau dir den Spiegel an, wow, schau dich an, krass.
Ja, ne, oder wir alle zweifeln, du hast irgendwie auch mal beruflich, ist ja auch nicht so, als ob man beruflich immer siegen würde, das wissen wir alle. Und dann kratzt das auch an deinem Selbstbewusstsein. Und ich glaube aber trotzdem, dass ich schon immer jemand war, der da ganz gut weggekommen ist, so.
Jetzt warst du früher ein kleines, süßes, blondes Mädchen. Heute, wenn ich das sagen darf, bist du eine sehr attraktive, tolle Frau. War das jemals ein Nachteil, dass du die hübsche Saskia bist?
Also ich glaube tatsächlich, dass es
immer... Die Männer dich nicht ernst genommen haben deswegen. Hast du das erlebt?
Ja, aber da tatsächlich Männer und Frauen.
Okay.
Ja, also da ist es von beiden Seiten. Ich glaube, du hast trotzdem mehr Privilegien in dieser Welt. Ja, das ist definitiv so. Und dennoch hatte ich immer dieses Bedürfnis, extra gut zu sein, ja, damit ich nicht darauf reduziert werde. Oder auch, ja, heute, so nach dem Motto, dieses Vorurteil, da ist eigentlich nichts, da kämpft man immer wieder gegen an und man will sich immer noch mehr beweisen.
Ja. Wie erlebst du das? Also woran merkst du das? Das sagt dir ja keiner ins Gesicht.
Naja, aber das merkst du trotzdem in der Art und Weise, wie vielleicht mal mit dir geredet wird oder Blicke sagen ja auch ganz viel. Ja, also ich glaube auch so zwischenmenschliche Schwingungen, die nimmt man ja wahr. Und da bin ich auch sehr feinfühlig. Und auch, dass mir oft nochmal Sachen erklärt werden, ja, habe ich auch schon gehabt, wo ich glaube, gut, okay, höre ich mir jetzt nochmal an, ist in Ordnung.
Jetzt beruflich, also in der Kanzlei oder beim Studium?
Ja klar, auch da, natürlich, ja. Auch auf der Gegenseite mal. Ne? Also es ist nicht immer so, um Gottes Willen. Ne? Also es ist jetzt nicht jedes Mal so, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie wirklich die Blondine, die gar nichts versteht. Ja, und alle haben das Gefühl, man müsste mir noch was erklären. Aber es gibt immer mal wieder Situationen, wo man das dann im Alltag gespiegelt bekommt.
Aber es ist etwas, was man lernen muss über die Jahre, wie man auch darauf reagiert. Wie man sich gerade als Frau mit Worten wehrt gegen meistens Männer, die meinen, sie wissen es besser und die sind sowieso schlauer, oder?
Ja, und ich glaube auch, dass du viel zufriedener bist, wenn du nicht die ganze Zeit probierst, dagegen anzukämpfen und das Gegenteil zu beweisen, weil das zermürbt einen. Mhm. Das ist wirklich so. Also du denkst dann ja auch, oh Gott, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann bestätige ich ja nur das Vorurteil, blond ist dumm. Ja, also das schwingt ja immer auch irgendwo mit.
Aber musst du jetzt oder hast du manchmal immer noch das Gefühl, du musst kämpfen heutzutage? Du bist super erfolgreich, du bist ein Star auf Social Media, du schreibst Bücher, du erfolgreiche Anwältin.
Doch, klar. Also für auch da der Gedanke, was ist denn, wenn ich mal einen Fehler mache? Ne? Also stell dir das mal vor, jeder Mensch macht Fehler. So, und ich bin natürlich total darauf bedacht, keine Fehler zu machen, weil dann hätten ja Leute etwas gegen mich in der Hand. So. Und das passiert natürlich automatisch, du kannst dich nicht davon freimachen. Auch in, ne, so nach dem Motto, ah, hasse irgendwie im Schriftsatz nicht gelesen, dass die Frist dann und dann ist. Das passiert ja auch mal, ne? Und auch heute habe ich das, klar.
Weil du vorhin gesagt hast, du warst auch schon mit 17, 18 selbstbewusst, aber du hast dich trotzdem nicht getraut, nach dem Abitur gleich Jura zu studieren. Nee. Warum nicht?
Weil mir auch da so in meiner Lebensphase immer wieder gespiegelt wurde. Also ich war nie die Einserkandidatin in der Schule. Und man weiß ja, Jura, Medizin, das sind die Studiengänge, wofür du auf jeden Fall ein Einser-Abi brauchst.
Ist das immer noch so, ja?
Das weiß ich nicht, ob das heute so ist. Das war aber bei mir auf jeden Fall so.
Bei mir nicht. Ich hatte definitiv kein Einser-Abi. Ich habe ja auch Jura studiert irgendwann mal. Früher, nach dem Krieg.
Ja, okay, aber bei mir war das tatsächlich so.
Ja?
Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist viel zu schwer. Das schaffst du nie. Und ja, das habe ich mir tatsächlich da nicht zugetraut. Wobei ich auch heute sage, es ist gut, dass ich diese Schleife gegangen bin.
BWL studiert?
Genau, ich habe erst BWL studiert und da habe ich dann quasi realisiert, wie toll das ist, wenn du für Klausuren lernst, auswendig lernst, so muss man es ganz klar sagen und hast dann Erfolge. Ja, das ist tatsächlich ja bei mir, also ich sage mal, mein BWL-Studium war so ein Bulimie-Studium. Hast du Bulimie-Lernen gemacht, einmal alles rein und dann quasi
den Stoff wieder auskotzen,
genau,
sozusagen.
So war das definitiv. Aber du hast halt gesehen, okay, wenn ich mich irgendwo reinhänge, dann gibt es dafür eine Belohnung. Ja?
Und dann hast du dich getraut, Jura zu studieren, ja, und wolltest, so war der Plan, zur Staatsanwaltschaft gehen.
Ja. Ja.
Warum war das dann doch nichts?
Also ich habe Jura studiert, ich wollte eigentlich schon mein BWL-Studium abbrechen, weil ich gemerkt habe, okay, das macht mir so viel Spaß, die ganzen juristischen Fächer. Europarecht fand ich großartig. Und da hatte ich aber ganz tolle Beraterinnen, die mir gesagt haben, nee, du machst das mal schön zu Ende, weil hinterher Jura, da kannst du auch ganz tief fallen. Und das ist ja wirklich so, ne? Du musst studieren, also heute ist es nicht mehr so. Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile Abschlüsse, die du dann bekommst. Aber zu meiner Zeit, als ich studiert habe, war es so, wenn du studierst und dann hinter durchs Examen fällst, dann hast du nichts. Mhm. Ja, und das ist natürlich schon blöd. So. Deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass ich das erstmal zu Ende gemacht habe. Dann habe ich Jura studiert und wollte immer Staatsanwältin werden, weil ich eine ganz tolle Frau kenne, die auch Staatsanwältin ist. Und an der habe ich mich orientiert. Und für mich war das ganz, ganz klar, dass ich das machen werde. Und ich habe mich da auch gesehen, für Gerechtigkeit kämpfend. Ich habe aber schon immer gesagt, falls ich Anwältin werden sollte, ja, also das gab's ja eigentlich bei mir nicht, weil es gab nur den Weg Staatsanwältin. Dann mache ich auf jeden Fall Familienrecht. Das war für mich schon immer der Plan B. Ja, und dann habe ich darauf hingearbeitet, auf mein Ziel. Ich brauche immer Ziele im Leben, auf die ich hingearbeitet habe. Dann habe ich das erste Examen gemacht und das ist auch gut gewesen, das ist auch gut gelaufen, da habe ich gute Punkte bekommen. Und das ist ja bei uns Juristen ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig aber auch ein enormer Druck. Ja, dir wird immer erzählt, wenn du 4 Punkte hast, dann kannst du Taxifahrer werden. Also es soll despektierlich auch gemeint sein im Hörsaal. Ja, und jeder braucht 9 Punkte, um irgendwas zu werden. Aber tatsächlich machen das ja irgendwie auch nur 20% der Absolventen. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Man kann jetzt nicht sagen, dass 80% irgendwie ja, auf der Straße landen. Egal, auf jeden Fall ist das irgendwie, schwingt das ja auch immer so mit. Das ist natürlich auch Druck, der aufgebaut wird. Und dann habe ich nach meinem ersten Examen mein Kind bekommen. Und im Referendariat mit Kind, dann war ich hinterher schwanger, das war jetzt nicht so die leichteste Zeit in meinem Leben. Und dann habe ich tatsächlich hinter dem zweiten Examen gar nicht die Punkte bekommen, um quasi auch in den Staatsdienst zu kommen für die beiden Examen. Wahrscheinlich hätte es da auch Wege gegeben, ja, auch heute sind ja die Voraussetzungen andere, weiß man natürlich nicht. Dennoch wurde mir mehr oder weniger die Entscheidung abgenommen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich schon im Referendariat, als ich bei der Staatsanwaltschaft war, gemerkt habe, das ist jetzt hier nicht so ganz das, was du machen wolltest, weil es sehr viel, also ich will jetzt nicht irgendwie stupide sagen, um Gottes Willen, ne? Aber es ist dann doch auch sehr schematisch alles, ja. Und
als Anwältin kannst du viel individueller arbeiten.
Das ja, ist klar, kannst du. Und du hast natürlich auch trotzdem in der Behörde eine ganz andere Mentalität als in der freien Wirtschaft. Ja?
Jetzt gibt es ja hunderte von Arten, wie ich als Anwalt, als Anwältin arbeiten kann, die unterschiedlichsten Gebiete. Warum dann Scheidungsanwältin?
Das, was ich am Anfang gesagt habe, weil ich mit Menschen zusammen sein will. Also Strafrecht war, es war für mich immer klar, ich möchte nicht verteidigen. Ja, also ich möchte keine Straftäter verteidigen. Nein, das wollte ich auf keinen Fall. Das wollte ich auch noch nie. Also für mich war immer klar, Strafrecht, Staatsanwaltschaft, Anklagen. Ja, so das war, so habe ich mich gesehen in meinem Kopf. Und wie gesagt, Strafrecht wäre nie eine Alternative für mich jetzt auch in der Verteidigung. Da wäre ich, glaube ich, auch gar nicht gut drin. Mhm. Ja, deswegen war für mich Familienrecht immer klar.
Was ist deine größte Stärke als Scheidungsanwältin mit den Mandanten?
Ich glaube tatsächlich A, dass die Leute mich unterschätzen. Und ich glaube mittlerweile auch, dass sie denken auf Social Media, oh Gott, die macht alle so richtig fertig, die verklagt alle. Aber ich muss sagen, meine Quote, dass ich außergerichtlich Einigungen herstelle, sind glaube ich 95%. Ich müsste jetzt mal nachholen, vielleicht sind es auch nur 90%. Ich bin jemand, der immer eine Einigung haben will, immer, immer, immer. Der probiert mit der Gegenseite zu kooperieren, der sich immer freut, wenn ein Anwalt auf der Gegenseite ist. Und am Ende dafür plädiert, dass Lösungen gefunden werden müssen und dass es ein absoluter Albtraum ist, alles vor Gericht über Jahre zu prozessieren.
Das dauert ja ewig zum Total. Teil. Gibt es Menschen, die da wirklich glücklich rausgehen?
Aus einer Scheidung?
Ja.
Ja, klar. Ja.
Also nicht nur erleichtert, sondern glücklich?
Ja. Also,
hast du schon erlebt?
Ja, definitiv.
Die vorm Gericht tanzen anfangen
ja,
oder vor
und
der
auch
Kanzlei.
Absolut, wo die Frauen werden empfangen von ihren Freundinnen. Das finde ich dann auch, also ich freue mich, dass sie sich freuen, aber die sollen auch Party machen, gar keine Frage, aber ich hatte auch schon mal eine Situation, wo ich gedacht, okay, das ist jetzt hier wirklich, ja, weiß ich nicht, hätte ich halt einfach ein paar Meter weiter gemacht.
Was haben die gemacht?
Ja, sehr, sehr, sehr extrem gejubelt auch
und
gebuht.
Der geschiedene Ex-Mann war?
Kommt dann dabei. Auch raus natürlich, ne? Also das stehen dann, war zwar draußen vorm Gericht, so. Und ich kann das auch verstehen, gar keine Frage, aber trotzdem sage ich immer im Gerichtssaal, wenn ich den Gegner sehe, dann kann ich trotzdem guten Tag sagen. Wie gesagt, ich weiß, dass es ganz schlimme Fälle gibt, wo es auch mit häuslicher Gewalt und all sowas sind nochmal ganz andere Sachen, aber ich rede jetzt wirklich mal so von der Durchschnittsscheidung, ja. Ich finde, da sagt man sich einfach guten Tag und hallo, da bringt man keinen neuen Partner mit zum Gerichtstermin. Ich finde auch das ist, finde ich persönlich nicht cool. Und genauso draußen dann irgendwie den Ehemann auszubuhen, finde ich jetzt auch nicht so toll.
Hast du schon mal Mitleid mit einem Mann gehabt? Also im Falle einer Scheidung?
Nee, Mitleid habe ich nicht, aber du bist natürlich, du kennst ja auch deine Mandanten und trotzdem kann man ja auch da mal sagen, oder sage ich auch mal, ja gut, das machen wir jetzt so und jetzt ist auch mal ein Schlussstrich drunter, ne? Also auch da, du hast ja unterschiedliche Charaktere und jeder hat immer seine Perspektive und ich glaube, manchmal einfach zu sagen, so, wir diskutieren das jetzt gar nicht weiter, wir machen jetzt einen Schlussstrich und beide gehen ihrer Wege, das ist jetzt das Beste. Klar denke ich das auch manchmal.
Also sind ja meistens Frauen, die deine Mandantinnen sind. Hast du auch schon mal eine abgelehnt?
Ja.
Warum?
Ich lehne Mandanten ab grundsätzlich, wenn ich nicht fühle, dass das harmoniert. Ja, und das
zwischen
sage
euch
ich
jetzt in der Arbeitsbeziehung.
Definitiv, ja. Ne, oder wenn ich auch die Erwartung gar nicht erfüllen kann. Wenn ich schon heute weiß, ich kriege das gar nicht hin. Oder auch diese Erwartungshaltung oder ich sehe da keine Aussicht auf Erfolg, aber jemand anders sieht das komplett oder mein Gegenüber sieht das anders, dann bin ich davon überzeugt, dass das kein gutes Ergebnis wird. Weil nur wenn du wirklich richtig gut als Team zusammenarbeitest, wenn du die gleiche Sprache sprichst, auch in den, was ist denn realistisch möglich, was macht Sinn? Und wenn das nicht funktioniert, dann sage ich das auch ganz klar.
Aber du musst nicht jede Mandantin mögen, oder? Also
nee,
da muss nicht Sympathie
muss ich das
da
nicht.
Sein.
Ja, wobei doch tue ich mich echt schwer, das zu sagen. Natürlich, wenn du das jetzt mal so ganz abstrakt betrachten würdest, dann muss man das natürlich nicht. Aber ich mag alle meine Mandanten tatsächlich. Ja, und ich glaube, ich könnte auch heute gar niemanden mehr nehmen, wo ich sagen würde, den finde ich charakterlich ganz schwierig. Nee, also das, ich weiß nicht. Dann hätte ich wahrscheinlich 1000 Gründe, die mir auch einfallen würden, warum ich das Mandat jetzt nicht annehmen würde.
Also ich hoffe sehr inständig, dass dass ich dich das nie fragen muss und dass meine Ehe bis an mein Lebensende und dann das meiner Frau hält.
Ja.
Aber wenn ich irgendwann mal eine Scheidungsanwältin bräuchte, dann würde ich auf dich zukommen.
Oh, das ist aber ein tolles
Würdest
Kompliment,
du mich
danke.
Vertreten?
Ja, klar. Ja?
Also du nimmst auch Männer?
Ich nehme auch Männer, ja. Also ich habe auch Männer. Nicht nur ich nehme Männer, ich habe auch männliche Mandanten, ja? Also ich glaube, wenn man mir wirklich zuhört, wenn man wirklich auf das hört, was ich sage, dann weiß man das auch. Und man muss auch schon, glaube ich, in dieser Welt Social Media auch von mir als echten Menschen trennen. Ganz klar, das ist meine Perspektive, ja?
Muss man vielleicht mal dazu sagen, du bist, wie nennt man das, Lawfluencerin inzwischen.
Ja, man nennt es Lawfluencer, ja.
Bist da sehr erfolgreich, hast 120, 130.000 Follower, glaube ich, oder sogar mehr.
126.000
auf Instagram. Das ist ja auch eine gewisse Macht, die du da hast. Mit den Posts, die du da machst, mit den Reels, mit den Videos, die du da drehst, kannst du Menschen, im Zweifelsfall Frauen ja, in eine Richtung beeinflussen.
Ja, wobei es ist ja nicht nur positiv, sondern die einen finde ich gut, die anderen finde ich nicht gut. Ich positioniere mich ja ganz klar. Ja, so, und wie du ja auch fragst, das werde ich ja ganz oft gefragt, nimmst du denn auch Männer? Ja. Ne? Und dann könnte man jetzt sagen, aus wirtschaftlicher Sicht, Mensch, ist die doof, die nimmt nur die Frauen haben doch alle nichts. Und du weißt doch eigentlich, dass es viel schwieriger ist. Könnte ich mich ja hinstellen und sagen, so, ich mache jetzt hier nur Männer-Postings und freue mich dann, dass die Männer meine Mandanten sind. Ne? Also es ist jetzt ja auch alles Auslegungssache, ob etwas positiv ist oder nicht. Letztens schrieb mir auch einer, hat gesagt, ja, das mache ich auch alles nur, damit ich jetzt hier 1 Million Bücher verkaufe. 1 Million mal 20 Euro, das wäre ja schon ganz schön viel. Ich dachte, naja, da hat sich noch nie damit beschäftigt, wie viele.
Gar keine Ahnung.
Ja. Ja, so nach dem Motto, nee, da würde ich lieber 2 Scheidungen machen. Dann, ne, das wäre lukrativer, wenn du jetzt in diese Richtung argumentierst. Aber deswegen will ich damit sagen, das ist ja eine Positionierung, die ich wirklich aus Überzeugung habe. Ich sage, Frauen, passt auf. Aber auf der anderen Seite, ich bin Anwältin, ich liebe meinen Beruf, ich liebe auch die unterschiedlichen Positionen einzunehmen, ja. Und ich mache auch nie ein Geheimnis daraus, dass ich ja weiß, wie beide Seiten funktionieren. Und wenn ich mal in der anderen Situation bin und jetzt irgendwie auch mauern kann, warum soll ich denn nicht die gesetzlichen Möglichkeiten auch ausnutzen? Und daraus mache ich nie ein Geheimnis.
Es gefällt mir so gut, dass du mit so viel Leidenschaft über deinen Beruf sprichst, über deine Mandanten. Das ist großartig, Saskia. Ich frage mich nur wirklich auch in dieser Sekunde wieder, jemand, der so brennt wie du, wann schaltest du ab? Wie geht das? Wie schaffst du es?
Gar nicht, tatsächlich nicht. Ich schalte nicht ab und ich bin auch jemand, der immer an ist, ja, immer on. Ich bin schon auch ein Mensch der Extreme, ja, also ich kann besser dann eine Woche gar nichts tun, anstatt quasi so diese Work-Life-Balance, diese perfekte, die man immer probiert zu finden.
Aber Urlaub machen geht schon.
Ja, Urlaub mache ich schon.
Am Strand liegen, ein Buch lesen.
Aber das kann ich, also ich kann das, aber ich muss mir das dann vornehmen und dann ist das dann auch gerade meine Aufgabe. Ja, dann kann ich das auch sehr gut umsetzen. Wenn ich mir das bewusst vornehme, dann mache ich das.
Wann bist du am entspanntesten?
Früher hätte ich gesagt, wenn ich Ballett tanze, das mache ich heute nicht mehr. Man darf das auch gar nicht sagen, aber tatsächlich war es so, dass in den Ferien, ich habe ja diesen Aura-Ring an und dann hatte ich irgendwie die Kinder mehrere Stunden und auch noch Freunde da und weiß ich nicht was alles. Und danach habe ich irgendwie in die App geguckt und sagte, du hattest heute außergewöhnlich viel Stress. 3,5 Stunden. Und da habe ich gedacht, okay. Das habe ich irgendwie montags, wenn ich am Schreibtisch sitze, nicht. Ich bin tatsächlich entspannt, wenn ich arbeite. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe das. Ich liebe, was ich tue. Da bin ich entspannt. Es gibt ja stressige Punkte. Es gibt auch Sachen, die mich stressen, ja, auch mental stressen in meinem Job. Das jeden Tag eigentlich mal. Aber trotzdem liebe ich das, was ich tue. Und ich würde sagen, wenn ich so arbeiten kann, dann bin ich schon entspannt.
Es soll noch ganz lange so bleiben und alles andere ergibt sich, Saskia. Das wünsche ich dir.
Ja. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir. Es war sehr, sehr schön.
Sag gerne nochmal dein Buch. Nimm dir endlich, was dir zusteht und hör auf, dich dafür zu entschuldigen. Ein vehementes Plädoyer für die selbstbestimmte Frau.
Ja, vielen Dank. Es war ein ganz tolles Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Ja, auch. Dankeschön.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.